Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich freue mich, dass Sie die neue Folge meines Zencast hören möchten. Früher war nicht alles besser. Überhaupt nicht. Doch früher war manches anders. Ich spreche jetzt von unserer Praxis. Unsere Praxis war immer eine Lebenspraxis. Über Jahrhunderte und Jahrtausende. Früher hatten wir kein so differenziertes Wissen über unsere Geschichte. Alle Zeit- und Zahlenangaben waren mehr oder weniger Fiktion. Wir sprachen von 1000 Jahren, wenn wir sehr lange meinten. Wir wussten es einfach nicht besser. Und mit wir meine ich tatsächlich uns, vor langer und sehr langer Zeit. Ich möchte heute über unsere Anfänge reflektieren. Ich werde nicht aus Bücherwissen schöpfen, das ich zweifellos auch habe. Doch ich habe dem Wissen, das ich aus der Lektüre von Büchern schöpfe, niemals so große Bedeutung beigemessen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Der Buchdruck und die massenhafte Verbreitung von Druckzeugnissen in der jüngsten Vergangenheit sind auch ein Segen. Ein unglaublicher Segen, den wir gar nicht hoch genug schätzen können. Wir sehen das vor allem an Menschen, die keine Bücher und Artikel lesen. Diesen Menschen fehlt mindestens eine ganze Dimension im Leben. Die Lektüre von Texten hat uns einen bedeutsamen Schritt nach vorne gebracht, auf der einen Seite. Und sie hat uns für Jahrhunderte, Jahrtausende zurückgeworfen, auf der anderen Seite. Ich möchte unsere Bücher deswegen nicht missen, ganz im Gegenteil. Doch ich glaube, wir müssen etwas an unserer Praxis machen. An unserem Leben ändern, wollen wir nicht verhungern und ausdörren. Bitte machen Sie es sich bequem. Suchen Sie sich einen bequemen Platz und setzen Sie sich aufrecht hin. Das aufrechte Sitzen. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Das aufrechte Sitzen ist für unsere Praxis wesentlich. So wie ich gerade sitze, so bin ich auch. So nehme ich auf, so setze ich um, so realisiere ich die Dinge, die gerade anstehen. Also bitte nehmen Sie Platz und lassen Sie uns gemeinsam eine kleine Betrachtung anstellen. Wir sitzen jeder und jede auf seinem Platz. Wir kommen zur Ruhe. Wir spüren in unseren Körper hinein. Auch während der folgenden Minuten spüren wir immer wieder in unseren Körper hinein. Ich möchte heute über unsere Ursprünge sprechen. Wir wissen aus der Geschichtsforschung einiges über unsere Vergangenheit. Doch wir wissen vieles auch nicht. Die Geschichtsforschung hat aber auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, was wir alles nicht wissen. Das ist gut. Und sie hat eine Zeitrechnung rückwirkend etabliert, sodass wir heute erstmals bestimmte Ereignisse genau datieren und zueinander in Beziehung setzen können. Denn eben das war uns damals, als wir unser Leben unter einfachen Bedingungen führten, nicht möglich. Wir können uns daran erinnern, dass wir in Dörfern oder kleinen Städten lebten und fast ausschließlich dort. Damals gab es keine Zeitungen, zumindest nicht überall, auch kaum Bücher und schon gar kein Internet. Heute gehen die jungen und älteren Menschen schnell ins Internet und informieren sich. Sie geben irgendeinen Begriff in eine Suchmaschine ein und erhalten tausende von Suchergebnissen, von denen sie aber nur die ersten wirklich zur Kenntnis nehmen. Damals war das anders. Damals haben wir eine Lehrerin, einen Lehrer gesucht. Wir haben in unserer unmittelbaren Umgebung gesucht. Wir haben von Nachbarn erfahren, dass eine tief verwirklichte Lehrerin, ein Lehrer, in der Nähe weilte und sind dort hingezogen. Wir haben eine lange Fußreise auf uns genommen und nach vielen Strapazen unsere Aufwartung gemacht. Es ist übrigens nicht richtig, dass es früher, vor Hunderten oder Tausenden von Jahren, nur männliche Lehrer gegeben hat. Es gab ebenso viele Frauen, die meist nur Frauen und Mädchen unterrichtet und angeleitet haben. In der Überlieferung wurden sie aber nicht sonderlich erwähnt, einfach weil unsere Überlieferung eine maskuline Überlieferung war. Das tut der Realität aber keinen Abbruch. Wir haben unsere Lehrer gesucht und es kam gar nicht so selten vor, dass auch junge Männer sich eine Lehrerin gesucht haben, aus Gründen, die tief in der Seele der Betreffenden verborgen lagen. Ich selbst habe auch viele hervorragende Lehrerinnen gehabt, denen ich unendlich viel zu verdanken habe. Ich habe mich zu den weisen Frauen hingezogen gefühlt, denn ich wollte auch mein Herz kultivieren. Und ich war nicht der Einzige. Sie werden sich vielleicht fragen, woher ich das alles weiß. Aber das spielt keine Rolle. Sie würden es mir sowieso nicht glauben und ich kann es gar nicht berichten. Wir haben früher anders gesucht und anders praktiziert. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass wir es früher nicht so einfach hatten. Wenn wir unsere Lehrerin oder unseren Lehrer gefunden hatten, dann folgten wir deren Anweisungen bedingungslos. Das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar. Und dennoch ist das eine wichtige Voraussetzung. Heute recherchieren wir und sind vor allem eins, kritisch, misstrauisch. Das ist auch gut so, denn es gibt auch heute zahllose falsche Gurus, falsche Lehrer, Rattenfänger, denen es um die Selbstdarstellung und den finanziellen Profit geht. Wir können heute gar nicht vorsichtig genug sein und sollten mehrmals und genau hinschauen, bevor wir uns auf eine Lehrerin oder einen Lehrer einlassen. Gleichzeitig ist unser gesundes Misstrauen aber auch ein Hindernis, ein großes Hindernis, das wir selbst zu spüren bekommen. Denn in unserer Praxis können wir mit kritischem Misstrauen nichts ausrichten, aber auch wirklich gar nichts. Wir haben unseren Lehrerinnen und Lehrern früher vertraut, grenzenlos vertraut. Wir haben alles getan, was diese Menschen von uns verlangt haben. Und damals gab es diese Falschmünzer durchaus auch schon, diese Blender, diese scheinbaren Lehrer. Doch sie kamen nicht so weit, wie das heute der Fall ist. Wir wurden damals vor solchen Leuten gewarnt, mündlich, nicht über eine Rundmail oder einen kritischen Artikel in einer Fachzeitschrift. Doch es sprach sich auch damals schon herum. Und wir machten einen Bogen um solche Gestalten, die irgendwann weiterzogen in einen anderen Ort, um dort ihr Glück zu versuchen. Wir nahmen damals auch einige Beschwerden auf uns, um unsere Lehrer zu treffen. Wir konnten eine Fußreise von 50 oder 100 oder 200 Kilometern antreten, nur um einen Menschen zu sehen, von dem wir irgendetwas gehört hatten. Das waren beschwerliche Reisen. Und wir machten im Laufe unseres Lebens nicht viele solcher Reisen, denn es gab keine Lokomotiven, keine Autos und Busse und schon gar keine Flugzeuge. Wir verbrachten unsere Leben meist an einem und demselben Ort. Vielleicht zogen wir einmal in eine Stadt, aber das war es dann schon. Wir reisten nicht hin und her, quer über den ganzen Globus. Wir hatten nicht mal eine klare Vorstellung von den Abmessungen dieser Erde. Wir lebten an unserem Ort und suchten unser Glück in der mehr oder weniger unmittelbaren Nachbarschaft. Wenn wir dort eine Lehrerin, einen Lehrer gefunden hatten, dann blieben wir dort. Es sei denn, es fiel etwas Gravierendes vor oder irgendjemand kam zu Tode. Wir brachten unseren Lehrerinnen, unseren Lehrern ein grenzenloses Vertrauen entgegen und mit diesem Vertrauen stürzten wir uns auch in unsere Praxis. Bitte, wir waren nicht so einfältig und naiv, wie Sie vielleicht glauben. Wir konnten sehr gut wahrnehmen und unterscheiden. Doch wenn wir einmal gefunden hatten, wonach wir uns so ungemein stark sehnten, dann blieben wir dabei. Auch das mag wieder mit den fehlenden Alternativen zu tun haben. Denn wir konnten nicht abends im Internet recherchieren, was und wen es sonst noch so gab. Wir waren auf unsere Lehrerinnen und Lehrer angewiesen. Und schon deshalb prüften wir deren Charaktere auch besonders gründlich. Nur irgendwann war Schluss mit Prüfen. Dann mussten wir selbst uns bemühen. Was wir auch taten. Der eine mehr, der andere weniger. Unsere Praxis. Ja, unsere Praxis, auf die kommt alles an. Wir halten uns heutzutage vieles auf unser Wissen zugute. Wir haben zwar auch jeder und jede unsere Praxis, doch wir sind Kopfmenschen und wissen über viele Dinge, von denen wir keine eigene Erfahrung haben. Das war früher, in den vorigen Jahrhunderten und Jahrtausenden, schon entschieden anders. Es war geradezu umgekehrt. Da wir kein Wissen im heutigen Sinne besaßen, mussten wir eigene Erfahrungen sammeln. Wir kannten meist nur unsere eigene Tradition und vielleicht noch die Tradition unserer Nachbarn, die Moslems oder Hindus oder Daoisten waren. Wir stießen uns nicht daran, sondern kümmerten uns um unsere eigene Praxis. Die Praxis, das war im Grunde das Einzige, was wir hatten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer gaben uns eine Aufgabe, der wir zu folgen hatten. Sie gaben uns kaum Erklärungen. Heute verlangen besonders die jungen Leute umständliche Erklärungen für alles. Und ich sage nicht, dass das schlecht sei. Doch früher gaben unsere Lehrerinnen und Lehrer uns keine solchen Erklärungen. Sie gaben uns keine Erklärungen, weil sie Wert darauf legten, dass wir eigene Erfahrungen machten. Damals war es ausgemachte Sache. Zumindest für uns, dass eine Erklärung keine eigene Praxis, keine eigene Erfahrung ersetzen kann. Und wir liefen auch Gefahr, nicht mehr ernsthaft genug zu üben, wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer uns vorher schon alles erklärt hätten. Das ist heute übrigens genauso. Das können wir sehr gut beobachten, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Heute haben die Menschen bereits Erklärungen und Beschreibungen für alle möglichen Formen der Praxis, noch bevor sie selbst einen Finger gekrümmt haben. Sie rufen eine Website auf oder bestellen sich eines der zahlreichen Bücher und können alles nachlesen. Aber was haben sie damit gewonnen? Sie können vielleicht über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Und das kommt heute nicht selten vor. Ich lese sogar in namhaften Zeitungen Artikel von Leuten, die keine Ahnung haben. Diese Artikel sind recherchiert in anderen Artikeln und Fachzeitschriften und Büchern. Doch es fehlt etwas Entscheidendes. Dieser Fehler ist umso spürbarer, je mehr eigene Erfahrung wir selbst haben. Wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer geliebt, aufrichtig geliebt, nicht im erotischen Sinne, sondern in einem umfassenden, in einem humanen Sinne. Wir haben uns verbeugt, wenn wir zugelassen wurden. Wir haben uns jedes Mal tief verbeugt und wir haben diese Verbeugungen nicht geheuchelt, sondern jedes Mal tief empfunden. Denn wir wussten, dass wir niemals zurückzahlen konnten, was wir empfangen würden und empfangen haben. Und wir haben vertraut. Dieses Vertrauen ist übrigens eine der unabdingbaren Voraussetzungen für eine echte Praxis. Wer kein Vertrauen in seine Lehrerin, in seinen Lehrer sowie in seine Praxis hat, der oder die wird nicht weit kommen. Es wird bei einer oberflächlichen Begegnung bleiben, bei einem vagen Vorgeschmack davon, was vielleicht noch möglich gewesen wäre. Wenn wir uns nicht vorbehaltlos und vertrauensvoll in unsere Übung begeben, kann daraus nichts Echtes entstehen. Was soll dabei entstehen? Ich könnte Ihnen jetzt vieles erzählen, doch mir geht es ähnlich wie unseren alten Lehrerinnen und Lehrern. Ich weiß zumindest so viel, dass ich nicht in Worte fassen kann, was uns erwartet. Was uns nach einer langen Wegstrecke der eigenen Praxis erwartet. Denn es geht immer um die eigene Praxis. Es geht nicht um Wissen. Zen-Meister Wu Bong hat einmal gesagt, Dry thinking can't help your life. Es zeichnete auch diesen großen Zen-Meister aus, dass er mit einem knappen Satz ein grelles Schlaglicht werfen und das ganze Leben verändern konnte. Dry thinking can't help your life. Das muss heute immer wieder betont werden. Für uns war das früher selbstverständlich. Wir hatten auch nicht den Zugang zu grenzenlosem Wissen, wie das heute üblich ist. Wir besaßen kaum etwas von diesem Wissen. Wir wollten eigene Erfahrungen machen. Wir suchten nach einem anderen Wissen, das wir schon auch in Büchern suchen, aber niemals wirklich in Büchern finden konnten. Das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Doch wir brachten damals ein so grenzenloses Vertrauen entgegen, dass wir uns in jede Übung begaben. Aber, wie gesagt, wir waren auch nicht dumm. Wir waren nicht so naiv, dass wir jeden groben Unfug mitgemacht hätten. Wir wären auch keiner politischen Gruppierung oder Partei hinterhergelaufen. Das ist ja ein Problem der heutigen Generationen, die auf jeden Schwachsinn, auf jede Verschwörungstheorie hereinfallen. Das haben wir nicht getan. Doch wir folgten den Anweisungen unserer Lehrerinnen und Lehrer vorbehaltlos. Die gaben uns ein paar Asanas und ein Mantra und ließen uns wissen, dass wir mit diesen Utensilien üben sollten. Wie lange? Für die nächste Zeit, für die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte. Wir würden schon sehen. Und warum? Auch das würden wir sehen. Sie teilten uns mit, dass wir schon selbst verstehen würden, warum sie uns die eine oder andere Übung gegeben haben. Das würde heute kaum mehr funktionieren. Heute wollen wir schon im Voraus ganz genau wissen, aus welchen Gründen wir diese oder jene Übung machen sollen. Und wir verlangen geradezu genaue Anweisungen, wie oft wir diese Übung praktizieren sollen und was die Nebenwirkungen sind. Wir lassen uns heute ohne weiteres auf nichts ein. Wir sind eine kritische Generation, zumindest was unsere eigene Praxis anbelangt. In anderen Lebensbereichen, was unseren Konsum und unsere Identität anbelangt, da sind wir weniger kritisch. Erstaunlicherweise. Es hat sich alles heute irgendwie umgekehrt. Und dann haben wir angefangen zu üben, zu praktizieren. Wir haben ein paar Anweisungen erhalten, mehr nicht, und haben uns zurückgezogen und gemacht. Wir haben unsere Sitzhaltung eingenommen, unser Mantra rezitiert, viele tausend, viele hunderttausend Male, bis wir nicht mehr unterscheiden konnten, ob wir das Mantra rezitierten oder das Mantra uns. und wir haben uns hingesetzt und in der Stille meditiert. Das war bemerkenswert aus heutiger Sicht. Wir haben nicht eine Stunde oder zwei Stunden meditiert, sondern ganze Nächte hindurch. Natürlich, auch wir wurden müde und sind beinahe eingeschlafen. Nicht selten sind wir wirklich eingeschlafen. Doch wir haben immer weiter geübt, irgendwann sogar im Schlafen. Heute halten wir uns schon einiges zugute, wenn wir regelmäßig üben, etwa morgens oder abends. Das haben wir früher auch getan, doch wir hatten entweder mehr Zeit oder haben uns diese Zeit einfach genommen. Wir haben zum Beispiel keine Netflix-Serien geschaut. Wir hatten damals keine Streaming-Dienste, kein Fernsehen, keine Apps und schon gar kein Facebook oder WhatsApp. Ob uns etwas gefehlt hat? Nicht wirklich. Wir hatten ja unsere Praxis und wussten, was wir zu tun hatten. Sie dürfen sich das aber nicht so vorstellen, dass die Menschen früher alle nur meditiert hätten. Nein, auch damals gab es immer die vielen anderen Menschen, die mit ihrem täglichen Leben genug hatten und froh waren, wenn sie abends und nachts entspannen konnten. Dagegen ist doch gar nichts zu sagen. Ich bin weit entfernt davon, das irgendwie zu bewerten. Ich spreche ja nur über die anderen, die sich auf diese geistige Suche begeben haben. Von denen gibt es heute auch sehr viele Menschen, wirklich sehr viele Menschen, was zunächst einmal vielversprechend ist. Und dennoch hat sich etwas geändert. Wir konsumieren viele Bücher, viele Filme zu den einschlägigen Themen und die interessierten Menschen kennen sich teilweise wirklich gut aus, haben viele berühmte Lehrer besucht und gehört und überall, fast überall hineingeschnuppert. Diese Möglichkeiten hatten wir damals so nicht, keine Frage. Doch wir hatten unsere Praxis, die wir heute so auch noch haben, und wir folgten dieser Praxis auf eine Weise, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann. Wir waren wild entschlossen und folgten einer Anweisung bis zum Ende, eben nicht nur für eine Stunde. Wir vergaßen über unserer Praxis nicht selten alles andere. Und unsere Freunde, unsere Verwandten mussten uns nicht selten daran erinnern, dass es auch noch eine Welt gab. Mit welchen Ergebnissen haben wir damals praktiziert? Wir denken ja heute in Ergebnissen. Wir fragen uns heute, warum wir etwas tun sollen und was uns diese Übung bringt. Diese Überlegungen waren uns damals nicht ganz fremd, doch wir waren weit entfernt davon, schon im Voraus irgendwelche Garantien oder Versprechungen zu verlangen. Uns war klar, dass etwas geschehen würde, wenn wir uns auf diese Übungen einließen. Uns war klar, dass wir schon selbst sehen und begreifen würden, was wir taten und warum. Wir hatten keine genauen Vorstellungen, was diese Übungen mit uns machen würden. Nur so vage Vorstellungen, was man sich damals halt so erzählt hat. Doch wir waren darauf vorbereitet, dass alles anders kommen konnte und auch würde. In einer gewissen Hinsicht waren wir offen. Viel offener als die heutigen, aufgeklärten Menschen, die schon alles zu wissen glauben, noch bevor sie sich auf eine Übung auch nur ansatzweise eingelassen haben. Wir hatten vielleicht auch ein anderes Praxisverständnis, das eben darin bestand, dass wir selbst tun, dass wir selbst üben mussten, um gewisse Erfahrungen zu machen. Worin diese Erfahrungen bestanden haben? Und jetzt möchten Sie gerne hören, worin unsere Erfahrungen bestanden haben. Ist es nicht so? Dann bräuchten Sie sich nicht mehr selbst auf den Weg begeben, sondern könnten das Gehörte abspeichern. Als Wissen. Ach, wissen Sie, dieses vielberufene Wissen, Das ist es nicht, weshalb wir praktiziert haben. Es gibt übrigens eine schöne Geschichte aus dem Zen, die ich gerne noch mit Ihnen teilen würde. Der junge Dogen Zenji, als er noch kein Zen-Meister war, reiste nach China, um dort einen echten Lehrer zu finden. Er reiste dorthin und her und wollte schließlich in ein bestimmtes Kloster erlangen, das in den Bergen lag. In der nahegelegenen Hafenstadt fand er einen alten Mönch, der Pilze gesammelt hatte und diese Pilze auf einer Mauer zum Trocknen auslegte. Der junge Dogen trat respektvoll an den alten Mönch heran und fragte nur, warum er sich selbst der Mühe unterziehen würde, die vielen Pilze zu sammeln und zu trocknen. Das könnte doch besser ein junger Novize erledigen. Der alte Mönch erwiderte nur, niemand kann mir diese Erfahrung abnehmen.